Ich möchte so ein bisschen an die Anlehnung auch von unserem Thema in der Lektion heute auch eine Begegnung mit Jesus oder eine Begegnung, die Jesus mit jemandem gehabt hat, mit euch genauer anschauen. Es ist sehr eine lange Begegnung, das längste zusammenhängende Gespräch, das uns von Jesus überliefert ist und steht im Johannes 4. Ich möchte versuchen, mal ein bisschen anders an den Text herzugehen und darum lese ich ihn euch aus einer etwas speziellen Übersetzung vor. Ich lese ihn euch aus der Volksbibel vor. Für die, die die Volksbibel nicht kennen, es tönt vielleicht am Anfang ein bisschen speziell. Es ist ganz, ganz ein modernes Deutsch. Es ist auch nicht in dem Sinn so wortgetreu wie möglich. Für das müssten wir die Elberfelder Übersetzung in die Hand nehmen. Aber ich finde es sehr spannend, manchmal Geschichten auch in einer anderen Übersetzung zu lesen, weil man manchmal vielleicht plötzlich einen anderen Blickwinkel auch bekommt. Ich lese euch ab Johannes 4, Vers 1. Irgendwann erzählte jemand Jesus, die Pharisäer hätten Wind davon bekommen, dass er mittlerweile mehr Leute taufte als Johannes, wobei Jesus die Taufe nicht selbst durchzog. Das ließ er immer seine Freunde machen. Darum beschloss er, sich aus Judäa zu verabschieden und wanderte wieder zurück nach Galiläa. Auf dem Weg kam er auch durch die Gegend von Samarien. Dort kam er in der Stadt Sychar vorbei, und zwar in der Nähe von einem Feld, das Jakob vor urlanger Zeit auf seinen Sohn Josef übertragen hatte. Auf diesem Feld war ein Wasserbrunnen installiert. Völlig durch von der langen Wanderung platzte sich Jesus da erstmal hin. Es war gerade die pralle Mittagssonne am Himmel. Irgendwann kam auch eine Frau aus der Gegend an der Stelle vorbei, die etwas Wasser holen wollte. Jesus fragte sie: Hallo du, gib mir doch bitte auch was zu trinken, ja? Seine Freunde waren gerade in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Die Frau war etwas platt darüber, dass Jesus sie so mal eben anquatschte. Es war nämlich für die Juden damals total out, sich mit Samaritanern abzugeben und mit Frauen erst recht. Darum sagte sie: Entschuldigung, aber Sie sind doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kommt es, dass Sie mich jetzt plötzlich um einen Schluck Wasser bitten? Wenn du Schnall davon hättest, was für eine Chance Gott dir gerade geben will und wer hier mit dir redet und dich um Wasser bittet, dann würdest du mich um frisches Wasser bitten, das nicht abgestanden ist und wirklich Leben schenkt. Also entschuldigen Sie bitte, aber wie soll das denn gehen? Sie haben weder einen Eimer noch ein Seil dabei und dieser Brunnen ist sehr tief. Wie wollen Sie denn das frische Wasser hochbekommen? Antwortete sie. Oder kommen Sie etwa aus einer höheren Liga als unser Stammvater Jakob? Der hat diesen Brunnen nämlich mal gebaut. Und seine Kinder und seine Kühe haben früher mal da draus getrunken. Jesus meinte darauf zu ihr: Normal wird jeder, der von diesem Wasser trinkt, irgendwann wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich den Leuten gebe, für den wird Durst ein Fremdwort werden. Das Wasser, was ich den Menschen spendiere, wird sich nämlich in dir drin zu einer eigenen Quelle verwandeln. Einer Quelle, die ohne Ende sprudeln wird, über dein Leben auf dieser Welt hinaus. Oh bitte, ich möchte von diesem Wasser gerne etwas abhaben. Dann brauche ich nicht mehr jeden Tag hierher zu kommen und Wasser zu schleppen. Okay, dann hol mal deinen Mann und kommt beide wieder her, sagte Jesus zu ihr. Ich bin nicht verheiratet, war ihre Antwort. Stimmt, meinte Jesus, zurzeit bist du Single. Du warst aber schon mit 5 Typen vorher verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt dein Bett teilst, dem hast du gar nicht dein Ja-Wort gegeben. Ich merke schon, das stimmt alles. Sie sind wohl ein Prophet, oder? Dann können Sie mir gleich eine Frage beantworten. Ihr Juden besteht ja darauf, dass euer Jerusalem der einzige heilige Ort schlechthin ist, um zu Gott zu beten. Wir Samariter beten aber immer auf diesem Berg da, weil das unsere Vorfahren auch so gemacht haben. Wie sehen Sie das? Dazu sagte Jesus ihr: Eins kann ich versprechen. Es wird eine Zeit geben, wo es egal sein wird, ob ihr auf irgendeinem Berg zu Gott redet oder ob ihr dazu nach Jerusalem geht oder ob ihr das irgendwo anders macht. Ihr habt ja gar keine Vorstellung, zu wem ihr da überhaupt redet, wenn ihr betet. Wir wissen genau, zu wem wir beten. Die Rettung für diese Welt kommt aus dem jüdischen Volk. Es wird aber mal so sein, also im Grunde hat das schon angefangen, dass Menschen, egal wo sie gerade sind, mit Gott reden können. Es ist nur wichtig, dass man dabei von seiner Power, seinem Geist kontrolliert wird. Gott sucht nach solchen Leuten, die so mit ihm reden. Gott ist nämlich wie eine unsichtbare Kraft, wie ein Geist. Und wer mit Gott reden will, muss von diesem Geist abgefüllt werden, diesem Geist der Wahrheit. Darauf meinte die Frau: Ich habe verstanden, dass irgendwann der Auserwählte, der Messias, da sein wird, den man auch den Christus nennt. Wenn der da ist, dann wird er uns alles erklären. Das bin ich. Du redest gerade mit dem Auserwählten, antwortete ihr Jesus. Plötzlich bogen seine Freunde um die Ecke. Sie waren etwas überrascht, dass Jesus sich mit einer Frau unterhielt. Aber keiner traute sich, mal nachzufragen. Die Frau ließ alles stehen und liegen und rannte ins Dorf, um jedem zu erzählen, was sie gerade erlebt hatte. Kommt mal alle mit, da ist ein Typ, den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Der hat mir ins Gesicht gesagt, was ich alles getan habe. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass er der Auserwählte, dass er Christus ist? Total neugierig kamen die Leute von überall sofort bei Jesus angelaufen. Seine Freunde machten sich etwas um seinen Magen Sorgen und boten ihm etwas zu essen an. Seine Antwort war aber nur: Nein, danke, Jungs, ich habe eine andere Nahrung als ihr. Seine Freunde fragten sich sofort: Hä? Wer war denn in der Zwischenzeit hier und hat ihm etwas zu essen gebracht? Jesus erklärte das dann so: Ich lebe davon, das zu tun, was Gott möchte. Ich will seinen Auftrag erfüllen und bis zum Ende durchziehen. Habt ihr nicht noch vor kurzem gesagt, in 4 Monaten beginnt die Erntezeit? Leute, macht mal die Augen auf. Seht ihr nicht, was gerade abgeht? Die Felder können abgeerntet werden. Die Leute, die mithelfen, die Ernte einzufahren, werden fett bezahlt. Und die Sachen, die sie ernten werden, das sind die Menschen, denen man den Weg in ein Leben zeigt, was ewig anhält. Was wird das für eine Party abgeben für die einen, die etwas gesät haben, und für die anderen, die die Ernte einholen? Ihr kennt doch diesen Spruch: Einer streut Samen aus, ein anderer holt die Ernte herein. Ich habe euch losgeschickt, um eine Ernte einzufahren, mit der ihr vorher gar nichts zu tun hattet. Da haben andere vor euch für euch geschuftet, ihr dürft jetzt das Ergebnis ernten. Sehr viele Leute, die da lebten, setzten von da an ihr Vertrauen auf Jesus. Und zwar vor allem, weil die Frau überall herum erzählt hatte, dass Jesus alles über sie wusste. Als sie dann bei Jesus aufriefen, fragten sie ihn gleich, ob er nicht noch länger da bleiben wollte. Das tat er dann auch, und zwar für 2 Tage. So konnten noch mehr Leute seinen Reden zuhören und fingen dadurch an zu glauben. Zu der Frau sagten einige: Zuerst waren wir ja nur da, weil du so von ihm geschwärmt hast. Aber jetzt konnten wir ihm selbst zuhören und wissen, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten mit Jesus, weil Jesus in dieser Geschichte eigentlich nie so handelt oder redet, wie man das von ihm erwarten würde oder wie es damals üblich war. Und ich frage mich dann immer, wenn Jesus jetzt heute da wäre, wie würden wir dann von ihm erwarten, dass er reagiert oder dass er redet oder dass er handelt? Und ich vermute, dass wir auch ziemlich vor den Kopf gestossen wären von gewissen Sachen, die Jesus da bei uns machen würde. Ich hoffe aber, dass ich selber so neugierig wäre wie die Frau da und nicht nur mich vor den Kopf gestossen würde fühlen, sondern auch würde auf ihn zugehen, so wie sie das macht. Sie war fasziniert von dem Mann, vielleicht auch, dass überhaupt ein Mann mit ihr geredet hat. Und vielleicht hat sie auch gespürt, an dem Mann ist etwas Besonderes. Auf jeden Fall ist Jesus einfach anders, als wir das wollen oder als die Leute damals ihn haben wollen haben. Und ich finde es sehr beruhigend, dass Jesus anders ist. Weil wenn er gleich ist wie die Welt, dann bringt er uns ja nichts Neues. Und weil er eben anders ist, gibt das Perspektive. Und eine Perspektive gibt Jesus auch dieser Frau in dieser Geschichte. Jesus anders sein fängt schon damit an, dass er, als er von Judäa nach Galiläa zurückgewandert ist, durch Samaria gelaufen ist. Er hat das müssen, weil die Pharisäer in Judäa auf ihn aufmerksam geworden sind und er gefunden hat, es wäre gäbiger, jetzt mal wieder ein bisschen Gras über gewisse Sachen wachsen zu lassen. Und er läuft durch Samaria. Von Judäa nach Samaria ist der kürzeste Weg, von Judäa nach Galiläa geht der kürzeste Weg durch Samaria. Aber die meisten Juden machen das nicht, weil sie nicht durch Samaria laufen wollen. Also laufen sie einen mehrtägigen Umweg, um das Land umgehen. Jesus nicht. Er hat keine Berührungsängste vor diesen Samaritern dort. Er glaubt auch nicht, dass das Land irgendwie gefährlich ist oder dass er verunreinigt würde, wenn er jetzt dort durchläuft. Und vor allem glaube ich, dass Jesus gewusst hat, dass es jetzt einen Sinn macht, durch das Samaria zu laufen. Dass er gewusst hat, Gott will, dass ich durch das Land laufe, weil es dort jemand hat, der mich braucht, weil es dort jemand hat, dem ich möchte begegnen. Und darum läuft er durch das Samaria, kommt zu dieser Stadt, zu dem Sychar und zu dem Brunnen, wo für die Samariter sehr ein wichtiger historischer Ort war, weil es der Brunnen ist von Jakob. Und dann ist er müde und sitzt auf dem Brunnenrand in der Mitte vom Tag, also in der sehr prallen Sonne, während seine Jünger, Männer und Frauen sind das wahrscheinlich gewesen, in die Stadt gehen posten. Es ist recht schräg, dass Jesus auf dem Brunnen hockt. Eigentlich wäre es sinnvoller, er gehe auch in die Stadt, dort gibt es nämlich garantiert Schatten. Da an dem Brunnen gibt es keinen Schatten. Er sitzt also in dieser brütenden Mittagssitz auf dem Brunnenrand und wartet. Ich glaube, er wartet, weil er genau gewusst hat, dass jetzt jemand kommt. Er wartet auf die Samaritanerin, die kommt Wasser holen. Und ich finde das mega spannend, dass Jesus sich so von Gott leiten lässt, dass solche Begegnungen möglich sind. Und manchmal passiert das auch in meinem Leben, dass ich merke, dass gewisse Zufälle geplant sind. Oder im Nachhinein merke ich, dass sich da jemand wunderbar gewisse Sachen hat können zusammenknüpfen, dass es perfekt arrangiert war. Und ich glaube, bei Jesus ist das noch viel, viel mehr der Fall gewesen, dass eben das Ganze so perfekt zusammengepasst hat. Und es zeigt mir auch, dass Jesus sogar die Mittagssitz in Kauf genommen hat für die Frau. Er war sich nicht schade gewesen, da jetzt noch mehr zu schwitzen, um dieser Frau begegnen. Und ich freue mich, dass Jesus auch für mich, wo er auf dem Brunnenrand sitzen, in der Mittagssitz, nur zu mir begegnen. Die Samaritanerin kommt, und übrigens ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich gewesen, dass in der Mittagssitz jemand kommt. Und sie kommt und will Wasser holen. Normalerweise hat man nicht in der Mittagssitz Wasser geholt. Normalerweise macht man das am Morgen oder am Abend. Dann ist es ein bisschen kühler. Ich weiss nicht, warum die Frau in der Mittagssitz kommt. Der Text zeigt uns das nicht. Wir können es nur vermuten. Die meisten Ausleger sagen, dass sie sozial isoliert war wegen ihrem Lebenswandel, was wir ja dann später erfahren. Das ist natürlich eine Variante, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, seine Vermutungen einfach immer im Text zu lesen. Vielleicht hat sie auch einfach Pech gehabt und ihr ist der Wasserkrug daheim ausgeleert. Und sie musste gehen, weil sie kein Wasser mehr gehabt hat. Wir wissen also nicht, warum sie an dem Brunnen war. Auf jeden Fall kommt sie und an dem Brunnen steht ein Mann. Die Frau geht zu dem Brunnen. Neugierig, vielleicht auch ein bisschen erstaunt. Und dann spricht der Mann sie an. Und er bittet sie um Wasser. Das heisst, er knüpft gerade da an, wo wir sind, an dieser Begebenheit mit dem Brunnen. Und er sagt, hey, ich hätte gerne etwas zu trinken. Und die Frau, die ist nicht aufs Maul gefallen. Sie ist recht keck, wie sie da antwortet. Vielleicht auch ein bisschen provozierend, wie sie auf den Mann zugeht. Und sie fragt ihn, hey, warum redest du als männlicher Jude mit mir, einer samaritanischen Frau? Eigentlich hat ein Jude grundsätzlich nicht mit einem Samariter geredet. Das sind so ein bisschen minderwertige Jahwe-Nachfolger, so ein bisschen komische. Sie machen das nicht richtig. Und die Abneigung zwischen Juden und Samaritanern, die geht bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Also seit 800 Jahren haben die zwei Völker einander schräg angeschaut. Damals ist das Nordreich von den Assyrern assimiliert worden. Und die Samariter sind das, was eigentlich übergeblieben ist, eine Mischung aus dem assyrischen Grossreich und dem jüdischen Jahwe-Glauben. Und wo die Juden nachher zurückgekommen sind aus Babylon, haben die Samariter damals eigentlich angeboten, um am Tempel helfen, bauen. Die Juden haben das dort kategorisch abgelehnt, weil die sind ja falsch. Die glauben nicht richtig. Und die Samariter haben keine zweite Chance bekommen. Das heisst, die Juden haben grosse Vorurteile gehabt gegenüber diesen Samaritanern und umgekehrt auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben auch so Vorurteile. Vielleicht nicht gegen die Samaritaner, von denen hat es nicht so viel bei uns. Aber vielleicht gegen andere Leute. Wo haben wir das Gefühl, die haben keine zweite Chance verdient? Das ist komisch. Schräg, wenn wir nichts mit denen zu tun haben. Jesus hat das nicht. Er läuft durch das Samaria, er sitzt an dem Brunnenrand, er redet mit dieser Frau. Das ist für ihn das Normalste auf dieser Welt. Manchmal haben auch wir Adventisten das Gefühl, wir seien ein bisschen die besseren Christen als die anderen Christen. Und schauen ein bisschen von oben auf andere runter. Jesus macht das nie. Und ich wünschte mir eigentlich für mich, dass ich ein bisschen mehr wie Jesus bin und ein bisschen weniger wie ich, wo gern mal noch schnell so ein Schubladchen habe, wo ich wieder jemanden drin versorgen kann. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, dann merken wir, dass er eigentlich jeder Person immer eine zweite Chance gibt. So wie wir es heute ja in der Lektion hatten. Jesus schaut jeden Menschen an, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, ein Kind, jemand Altes, ein Pharisäer oder ein Zöllner. Egal ob jemand eigentlich ein Find ist, er kennt die Vorurteile nicht, sie interessieren ihn nicht, er sieht nur den Mensch. Es ist für Jesus noch ein zweiter Grund, schräg gewesen, damals. Sie war nicht nur ein Samariter, sie war auch noch eine Frau gewesen. Und als Jude redet man grundsätzlich nicht mit Frauen, schon gar nicht allein. Das heisst, Jesus verhält sich da eigentlich skandalös. Nicht nur, dass er die Findschaft nicht würdigt, sondern er nimmt sich auch noch raus, dass er ganz allein mit einer Frau reden kann. Und ich glaube, das ist daran, dass die Samaritanerin für Jesus nicht in erster Linie eine Frau war, sondern sie war einfach ein Mensch. Sie war ein Mensch, der ihn gebraucht hat. Und es ist nur um das gegangen. Und ich glaube, bei Jesus steht immer einfach der Mensch im Vordergrund. Er hat mit dem Nikodemus geredet, der aus dem Hohen Rat war. Er hat mit dem Zöllner geredet. Er hat die Leprakranke berührt. Er hat sich von Prostituierten die Füsse waschen. Völlig wurscht. Er hat sich immer nur für den Menschen interessiert. Und das ist etwas für mich, was ich aus dieser Geschichte für mich immer wieder herausnehmen möchte. Sehe ich das auch so? Sehe ich den Mensch? Oder neige ich wieder dazu, in Schubladen zu denken? Oder das Gefühl hat, der ist halt so, weil er ist von dort oder dort? Jesus nimmt sich Zeit in der heissen Mittagssonne am Brunnenrand für die Frau. Wie schön wäre es in dieser Welt, wenn wir alle so wären wie Jesus. Es wäre so ein bisschen Himmel auf Erde. Und Jesus lässt sich auch von dieser provozierenden Frage von der Frau nicht aus der Fassung bringen, sondern er fängt ein recht kontroverses Gespräch mit ihr an und hat ganz viel Missverständnis in diesem Gespräch. Und ich bin sicher, er macht das absichtlich, weil so bringt er die Frau zum Nachdenken. Und vielleicht wäre es auch wieder mal Zeit, um sich zu überlegen, wo möchte Jesus mich zum Nachdenken bringen? Wo möchte Jesus vielleicht mir zeigen, dass auch noch ein anderer Blickwinkel möglich ist? Im Vers 10 sagt Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten, um lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser war in der damaligen Zeit Quellwasser. Das war viel, viel besser als das Brunnenwasser, das man hier aufzieht. Das ist dann ein bisschen erdig und abgestanden. Und Jesus macht da in dem Sinne ein Wortspiel. Die Frau missversteht ihn, oder? Sie hat dann das Gefühl, ja, da hat es gar keine Quelle, du kannst gar kein Quellwasser bringen und dann hast du auch kein Kessel, kannst auch da nicht Wasser rausnehmen. Sie missversteht ihn. Und ich frage mich dann manchmal, wie oft missverstehe ich Jesus? Oder die Bibel? Vielleicht, weil ich weiss, ja, ich kenne die Geschichte, ich lese sie schnell durch, dann habe ich sie wieder gelesen. Vielleicht will ich manchmal auch nicht verstehen, was da drin steht, weil es dann etwas müsste ändern. Und weil ich etwas dann müsste anders sehen. Und ich frage mich auch, warum verwirrt Jesus da die Frauen so? Warum redet er nicht klar mit ihr? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist die Frau ziemlich interessiert und provoziert ihn weiter. und weist darauf hin, dass der Jakob den Brunnen gebaut hat und dass das darum etwas Spezielles sei. Und sie fragt ihn so recht schnippisch, ja, hältst du dich für etwas Besseres als Jakob, der den Brunnen gebaut hat? Und Jesus geht gar nicht auf ihre Frage ein, sondern er sagt ihr, normalerweise, wenn man Wasser trinkt, wird man wieder durstig. Wenn du von meinem Wasser trinkst, dann hast du nie mehr Durst. Dann kommt in dir eine Quelle mit Wasser zustande, die ohne Ende sprudelt. Die Frau missversteht Jesus wieder, verständlich. Es ist heiss, sie hat Durst, sie muss Wasser holen, da ist der Brunnen. Und wenn sie das hört, dann denkt sie, es wäre jetzt noch cool, wenn ich Wasser bekomme, wo ich nie mehr müsste Wasser holen. Wir verstehen das natürlich anders, wenn Jesus das sagt, weil wir die ganze Bibel haben und das auch kennen und wir wissen, von was Jesus redet, dass er sich selber als Quelle sieht und der Heilige Geist, der in uns innen ist. Aber für die Frau ist das natürlich völlig fremd. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie sie könnte reagieren. Sie könnte sagen, der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Sonne verwischt. Ich gehe, der ist mir suspekt, der ist ein bisschen komisch, man weiss nie, was er jetzt noch sagt. Aber sie bleibt. Irgendetwas fasziniert sie anscheinend so fest, dass jetzt sie auch die Mittagssonne in Kauf nimmt und länger bleibt als nötig, um anstatt Wasser zu holen, mit dem Mann ein Gespräch zu führen. Vielleicht auch, weil das für sie einfach spannender ist, als wieder heimzugehen. Auf jeden Fall nimmt sie ihn wörtlich und sagt, ja, gib mir das Wasser, ist super, dann muss ich nicht mehr zum Brunnen laufen. Jesus hat sie mit dieser Aussicht natürlich ein bisschen geködert. Und jetzt finde ich es ganz spannend, was Jesus als Nächstes macht. Jetzt wird er ziemlich direkt, persönlich und eigentlich sehr indiskret. Er sagt, ja, ich gebe dir das Wasser, so ein bisschen, bring du mir zuerst deinen Mann, hol deinen Mann. Warum soll sie ihren Mann holen? Was hat jetzt das mit dem Wasser zu tun? Wenn man von richtigem Wasser redet, dann hat das nichts miteinander zu tun. Wenn man von Jesus als Wasser in uns drin redet, dann hat das schon einen Zusammenhang. Weil wenn man das Wasser will, dann will Jesus auch in unserem Leben mitreden und reinreden. Und das ist etwas, was man bei dieser Frau reinreden möchte, anscheinend. Und die Frau ist sehr ehrlich, sie sagt, ich bin nicht verheiratet. Und jetzt ist Jesus wieder anders als sonst. Jetzt zeigt er ihr nämlich, dass er ein Prophet ist. Dass er alles weiss. Das macht Jesus sonst eigentlich nie. Ihr könnt recht viel lesen, bevor er wieder eine Stelle findet, wo Jesus mit seinem prophetischen Wissen angibt. Und sagt, hey du, ich weiss im Fall alles. Das ist sonst nicht seine Art. Es ist sogar eher umgekehrt. Normalerweise tut Jesus das eher zurückbinden, wenn die Leute ihn als Prophet oder König ehren wollen. Da nicht. Er sagt der Frau, fahr gerade ins Gesicht. Stimmt, bist nicht verheiratet, aber bist schon 5-mal gewesen. Und jetzt lebst du mit einem Mann zusammen, der gar nicht verheiratet bist. Und jetzt stelle ich mir so die Frau vor. Schock. Du stehst da, du redest mit einem Mann, den du nicht kennst. Und jetzt zeigt er der Vater gerade und knallhart ins Gesicht, wo die Problemzone in deinem Leben ist. Ich weiss nicht, wie ihr reagiert hättet oder ich. Woher weiss der Mann das? Wäre wahrscheinlich so ein Gedanke, der durch ihren Kopf gegangen ist, von ihrer Schande eigentlich, ist ihm auch in der heutigen Zeit jetzt nicht einmal so gäbig, wenn man sagt, ja, ich bin schon 5-mal verheiratet gewesen. Aber damals ist das eigentlich impossible, oder? Also die Frau, die ist ganz sicher in dem Dorf, man redet über sie. Das ist die Frau mit diesen vielen Männern. Und ich stelle mir auch vor, dass die Frau das selber nicht schaurig lustig gefunden hat. So viele gescheiterte, kaputte Beziehungen. Ich weiss nicht, wie gerne ich auf meine gescheiterten Pläne und auf meine Fehler so direkt aufmerksam gemacht werden will. Mal, ich weiss es, ich will es nicht. Ich will nicht so aufmerksam gemacht werden auf das, was ich falsch mache in meinem Leben. Es wäre für mich ein Schock. Ich weiss auch nicht, ob ich mit dieser Person weiterreden würde. Ich hätte die Samaritanerin können verstehen, wenn sie jetzt einfach gegangen wäre. Warum macht Jesus das? Warum konfrontiert er die Frau so direkt und knallhart mit ihrem traurigen Leben? Mit ihren gescheiterten Beziehungen? Eigentlich würden wir sagen, wenn jetzt das jemand von uns machen würde, hast du nicht sehr viel Fingerspitzengefühl gezeigt jetzt bei dieser Begegnung. Jesus hat aber anscheinend sehr viel Fingerspitzengefühl gehabt, respektive im Gegensatz zu uns hat er genau gewusst, wie er mit dieser Frau umgehen muss. Wie er sie ansprechen muss. Und er hat gewusst, es ist jetzt da der richtige Moment, um zu zeigen, dass ich ein Prophet bin. Jesus weiß alles. Ist das beruhigend? Oder beängstigend? Für mich ist es sehr, sehr beruhigend. Eigentlich ist das der Mensch, die Person, wo es kein Versteckspiel gibt. Kein Missverständnis, keine schönen Kleider, die ich extra anziehe, damit niemand sieht, wie sie mir innen aussieht. Wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, dann haben wir das leider nicht, das Fingerspitzengefühl von Jesus. Ich nehme an, euch geht so wie mir, dass er manchmal Sachen sagt, die er im Nachhinein sagt, das hätte ich lieber nicht gesagt. Oder vielleicht im Nachhinein auch sagen, hätte ich gescheiter etwas gesagt, ich habe mich nicht getraut. Und Jesus hat einfach gewusst, wie er mit dieser Frau umgehen muss. Und ich wünschte mir, dass wir das alle mehr hätten. Es wäre auch ein bisschen Himmel auf Erde, wenn wir das Fingerspitzengefühl von Jesus hätten und wüssten, wann gehen wir wie, auf welchen Mensch zu. Wenn wir weiterlesen, merken wir nämlich, dass es die richtige Strategie war. Die Frau geht nicht. Sie ist auch nicht empört. Sondern, ich nehme an, sie starrt Jesus an. Ich stelle mir da einen recht langen Gedankenstrich im Text vor, bevor sie weiter redet. Aber dann siegt ihr das Vertrauen und ihre Neugier. Und sie sagt im Vers 12, ich merke, es stimmt, du bist ein Prophet. Und dann geht sie zum Gegenangriff über. So im Stil von, wenn du schon ein Prophet bist, dann habe ich jetzt auch noch gerade ein paar Fragen an dich. Dann möchte ich jetzt gewisse Sachen gerade noch klären. Nämlich die Streitfrage zwischen den Juden und den Samaritanern. Wo beten wir Gott an? In Jerusalem im Tempel oder auf dem Berg da? Sie akzeptiert einfach so, dass Jesus alles weiss. Vielleicht ist es auch ein Ablenkungsmanöver, so wir reden jetzt lieber nicht über meinen Lebenswandel. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Aber sie möchte eigentlich, und ich spüre das so ein bisschen da drin, es ist für sie ein brennendes Thema. Und er sagt dann auch, er geht darauf ein, ich verspreche dir im Vers 21, es kommt eine Zeit, wo es egal ist, wo ihr Gott anbetet. Es geht nicht um einen Tempel in Jerusalem, es geht auch nicht um einen Berg, sondern wir beten Gott dort an, wo wir im Geist und in Wahrheit beten. So wie wir es vorher auch gesungen haben. Und dann provoziert Jesus nochmal, er sagt, die Rettung kommt übrigens von den Juden. He? Der Messias kommt von den Juden. Und auch das lässt die Frau einfach stehen. Sie sind plötzlich bei einer, ich finde das spannend, vom Anfang von einer Frage, ich habe Durst, kann ich ein bisschen Wasser haben, ist mir jetzt mit in einem ganz, ganz theologischen Thema. Nämlich, wie betet man Gott an? Es geht um Gottes Beziehung. Wir sind plötzlich am zentralsten Punkt eigentlich angekommen. Jesus schafft das innerhalb von wenigen Versen. Und ich finde das faszinierend. Ich denke, es ist nicht falsch, dass man sich voraus überlegt, wie man in einer Gesprächsführung vorgeht. Aber ihr merkt, manchmal geht es auch anders, auf eine Art und Weise, die wir nicht sehen können. Jesus muss gespürt haben, dass die Frau auf der Suche war. Und wenn wir ihren Lebenswandel anschauen, dann glaube ich, ist sie nicht sehr glücklich gewesen. Und auch nicht sehr erfolgreich bis jetzt in ihrem Leben. Sie hat anscheinend ihr Glück bei Männern gesucht, in Beziehungen gesucht und irgendwie ist es einfach immer schiefer gegangen und schiefer gegangen. Und jetzt ist da einer, der nimmt sie ernst. Er redet mit ihr. Er redet nicht hinter ihrem Rücken über sie. Und ich vermute, dass sie sich ein Stück weit da daheim gefühlt hat. Und darum kann sie die weitere Provokation, dass Jesus ihr sagt, und übrigens der Messias kommt dann auch von den Juden, so ein bisschen, wo er da sagt, die kann sie einfach stehen lassen. Und sie sagt, ich weiss, dass der Messias auch für die Samaritaner kommt. Die Frau scheint trotz ihrem Lebenswandel gläubig zu sein und an gläubigen Themen interessiert zu sein. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, wenn du so lebst, dann interessierst du dich sicher nicht für Gott. Oder wenn du so lebst, dann kannst du nicht gläubig sein. Aber vielleicht irren wir uns manchmal auch. Jesus schaut ins Herz hinein, bei jedem Mensch, und sieht dort drin die Sehnsucht nach ihm.
Und jetzt kommt von Jesus nochmal eine unglaubliche Antwort. Die Frau sagt, ich weiss, dass der Messias von den Juden kommt. Und Jesus sagt im Vers 26, das bin ich. Du redest mit dem Messias. Jesus gibt sich dieser Frau als Christus, als Auserwählte zu erkennen. Die Frau ist eine Samaritanerin mit einem ganz schrägen Lebenswandel und sie ist so weit, dass Jesus ihr gegenüber sagt, ich bin der Messias. Und für damalige Leser kommt in dem Ich Bin, so wie es auch im griechischen Urtext steht, die Gottesoffenbarung dazu. Ich bin der Ich Bin, sagt Gott zum Mose. Und das Ich Bin ist eigentlich die Übersetzung vom Jahwe-Namen. Und dass Jesus ihr da sagt, ich bin der Messias, mit dem sagt Gott, er sagt Jesus, ich bin Gott. Ich bin eben der. Und im Johannesevangelium gibt es das ganz viel. Ihr kennt die alle. Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Und da schwingt immer so eine göttliche Sache mit. Und das ist das, was die Pharisäer so fuchsteufels wild gemacht hat, weil für sie ist das Gotteslästerung gewesen, dass da ein Mensch ist, der sich anmasst, göttlich zu sein. Und er sagt der Frau da, ich bin der Erlöser. Ich weiss nicht, was die Frau im Moment gespürt hat. Vielleicht unglaubliche Freude, vielleicht ich bin am Ziel. Ich habe den Messias gefunden. Wir lesen, dass sie den Krug stehen lässt, ins Dorf oder in die Stadt zurückrennt und allen muss erzählen, wer sie da getroffen hat. Es muss sie wirklich beeindruckt haben. Und sie sagt den Leuten, hey, können wir schauen, vielleicht habe ich den Messias gefunden. Und es klappt. Die Leute kommen. Sie sind neugierig. Sie wollen auch sehen, wer der Mann ist, der die Frau da am Brunnen gesehen hat. Und sie wollen wissen, wer das ist. Unterdessen sind in unserer Geschichte Jünger zurückgekommen, die sind gepostet und sie denken wie wir in Schubladen, oder? Sie kommen auf den Brunnen zu, sie sehen, dass Jesus da mit einer Frau redet und sie fragen, hä, was redet Jesus allein mit einer Frau? Ist unanständig, gehört sich nicht. Sie sehen nicht, dass da gerade ein unglaubliches Wunder passiert. Im Johannesevangelium sind die Jünger häufig die, die total auf dem Schlauch stehen und nicht verstehen, was läuft. Und ich kann mich viel mit diesen Jüngern identifizieren. Ich glaube, wenn wir nachher im Himmel sind, werden wir sehen, dass wir auch sehr häufig nicht verstanden haben, um was es geht. Und Jesus hat Geduld gehabt mit seinen Jüngern. Jesus hat Geduld gehabt mit allen Menschen. Also hat er auch Geduld mit mir oder mit dir. Weil er uns liebt. Und da bin ich sehr, sehr froh. In unserer Geschichte hat es nochmal ein Missverständnis. Die Jünger haben jetzt das Essen mitgebracht und sie wollen Jesus zu essen geben. Wegen dem sind sie in der Stadt. Und Jesus sagt ihnen, hört, ich habe schon andere Nahrung gehabt, ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr. Und wie schon beim Wasser und der Samaritanerin geht es bei dieser Nahrung wieder um etwas Doppeldeutiges. Und das merken die Jünger nicht. Und darum erklärt ihnen Jesus dann, um was es geht. Dass er davon lebt, das zu machen, was Gott ihm sagt, was Gott möchte, dass er einen Auftrag hat, zum Erfüllen. Und ich finde es interessant, dass Jesus weiss, wann muss er seine Jünger im Dunkeln tappen lassen, wann muss er erklären, was er meint, wann sind die Missverständnisse gut und man lässt sie stehen und wann klärt man sie auf. Ich finde das manchmal auch schwierig. Es gibt Texte, die ganz einfach zum Verstehen sind in der Bibel und es gibt Texte, die recht zum Beissen sind. Manchmal habe ich keinen Plan, was Jesus jetzt will von mir und manchmal weiss ich es. Und ich glaube, das ist einfach menschlich und natürlich. Manchmal macht das Leben Sinn und manchmal halt weniger. Manchmal haben wir das Gefühl, es passt alles zusammen, es ist wunderbar, danke Jesus, so schön. Und manchmal haben wir das Gefühl, Jesus, warum? Es geht nicht auf. Was soll das? Und beides gehört dazu. Und ich glaube, in dieser Spannung haben die Jünger damals schon gelebt, leben wir. Und wenn ich das Ende von dieser Geschichte anschaue, dann hat die Strategie von Jesus Erfolg. Es wäre schön, wenn wir diese Strategie könnten haben, den Menschen ins Herz hineinzuschauen. Weil die Leute von sich her sagen, bleib bei uns. Jesus bleibt bei ihnen. Und es werden ganz viel gläubig. Einfach nur, weil Jesus sich Zeit genommen hat für ein unanständiges Gespräch mit einer Samaritanerin, an einem Brunnen. Und weil sich die Frau Zeit genommen hat für das Gespräch und sich hat einlassen auf den Jesus. Jesus kann da in Sichar, in dem unreinen samaritanischen Land, eigentlich eine Ernte einfahren, vielleicht fast mehr als in Judäa. Wenn wir die Geschichte lesen, dann merken wir, dass Jesus sich einfach von Gott führen lässt. Dass Jesus sich für jeden Menschen interessiert und für jeden Menschen Zeit hat. Ich finde das extrem spannend, dass Jesus sich nicht beeindrucken von Umständen. Das Gleiche ist auch, als er unterwegs war zum Haus von Jairus. Wo es um ein Kind gegangen ist, das im Sterben liegt. Und da kommt die Frau mit diesen Blutigen. Und checkt Jesus einfach Zeit für die Frau. Auch wenn alle anderen finden, hör jetzt auf und mach doch endlich. Nein, Jesus hat ganz einen anderen Zeitplan, wie es der Zeitplan von Gott ist. Ich wünsche mir für mich und für euch alle, dass wir die Art, wie Jesus auf Menschen eingegangen ist, das Herz, das er gehabt hat für jeden einzelnen Mensch, dass wir das mitnehmen können. Und ich wünsche mir auch, dass wir wie die Samaritanerin sein können, wo der Jesus einfach in ihr Herz hineingenommen hat. Und für mich ist so ein bisschen die einzige Antwort auf den Jesus ist ein Staunen. Wie unglaublich genial er auf Menschen zugegangen ist. Und ich bin so froh, hat Jesus auch zu mir gesagt, ich bin dein Erlöser. Und darf ich darauf sagen, Jesus, danke, dass du mich so liebst. Ich liebe dich auch.